Frau von der Leyen, jetzt sind wir aber wirklich dran. Ich sage nochmal, dass ich mich wahnsinnig freue, dass Sie hier sind. Und ich bedanke für Ihr Kommen. Und wir haben wirklich viel zu tun. Und Sie reisen in die Metropolen dieser Welt und Sie sitzen in Brüssel, in dieser Weltstadt. Und heute sind Sie in Bremen und in dieser Stadt ist man sehr stolz auf die Stadt in Bremen. Und deshalb erlauben Sie mir zu fragen, welchen Bezug Sie zu Bremen haben.
Ich liebe Bremen, weil ich hier in meiner Kindheit alle Sommerferien verbracht habe. Denn meine Großmutter mütterlicherseits, oder die Familie meiner Mutter kam aus Bremen, das gleiche war mit der Familie meines Vaters. Das heißt, in meiner Kindheit, ich bin in Brüssel geboren und bin dort aufgewachsen. Jede Sommerferien ging es in den Schlafwagen. Und dann von Brüssel nach Bremen und dann habe ich hier 6 bis 8 Wochen Ferien verbracht. Bei dieser Großmutter und das war einfach immer wunderbar. Also das, meine Kindheitserinnerung ist Bremen, Sommerferien. Das war bei einer Großmutter, die Großmutter, ganz tolle, tapfere Frau, die hatte 7 Kinder.
Das liegt bei Ihnen in der Familie, 7 Kinder?
In der Tat. Ja. Sie hatte 7 Kinder. Eigentlich ein schweres Schicksal, denn 1939 starb die älteste Tochter an Tuberkulose. 3 Monate später starb ihr Mann an einer aufsteigenden Lähmung. Das heißt, sie hat ganz alleine diese 6 Kinder dann durchgebracht. War aber immer eine ganz, ganz lebensfrohe Frau, ganz positiv. Und im Alter, als Kind, habe ich sie genauso erlebt, wie Sie das eben beschrieben haben.
Marianne Koch.
Marianne Koch hat das eben wunderbar beschrieben. Für meine Großmutter war das Alter ein Abenteuer. Und das war etwas Fantastisches, was man richtig angehen konnte.
Ja, schön.
Ich habe Sie beobachtet, als Joachim Meyerhoff gesprochen hat. Sie haben sich amüsiert, aber Sie schienen mir auch berührt zu sein von dem, was er gesagt hat, gerade zum Schluss.
Ja, weil da so eine tiefe Liebe auch zur Mutter herausspricht. Absolut. Und diese wunderbare Beziehung, die ja getragen ist von ganz viel Zuneigung, wenn ich das richtig daraus höre. Mhm. Und dieses einander verstehen mit all seinen Marotten und seinen Eigenheiten ist ja eigentlich eine Liebeserklärung, wie man sie schöner nicht machen könnte.
Ja, völlig recht. Es war ja tatsächlich bei mir so, dass ich erst spät mit dem Schreiben angefangen habe, weil ich immer dachte, man kann nur schreiben, wenn man eigentlich einen Vatermord begeht, also in der Literatur sich abstößt, die schlimmsten Geschichten macht. Und da habe ich 20 Jahre nicht geschrieben und dann aber irgendwann gemerkt, nein, es muss doch gehen, dass ich schreibe, obwohl mir diese Menschen sehr nah sind, also über sie zu schreiben. Mhm.
Ja. Sie sind zum 4. Mal bei uns, Sie waren auch beim 40. Geburtstag von 3 nach 9 hier. Damals interviewt von Maria Furtwängler, erinnere ich mich genau. Aber wissen Sie eigentlich, dass Ihr Papa auch mal bei 3 nach 9 war?
Ich ahne es.
Sind Sie neugierig zu gucken, wie das war hier? Ja. Das war 1982, finde ich nicht.
1982.
Da war er noch Ministerpräsident von Niedersachsen.
Es gibt eine gewisse Methode in Deutschland, den Versuch zu machen, in Vorwahlzeiten die Spitzenkandidaten persönlich zu diffamieren. Und bei uns war das so gewesen, dass dann überall in den Zeitungen erschien, die Familie Albrecht bestraft ihre Kinder dadurch, dass sie sie in die Brennnesseln schickt und dann kommen sie mit rot geschwollenen Fingern zurück. Ja. Kein Wort hiervon ist wahr, aber es kam also immer wieder.
Nicht nur die rot geschwollenen
Finger hat schließlich,
nicht,
sondern
das
und dann
Ganze
hat,
nicht, oder was?
Und das Ganze nicht.
Ja.
Und dann hat meine Tochter schließlich gesagt, jetzt wird es mir aber zu bunt, immer von meinen rot geschwollenen Fingern zu lesen. Und sie hat angefangen, Leserbriefe zu schreiben und dann hört es auf.
Das sehen Sie zum ersten Mal.
Nein, den Ausschnitt, den kannte ich nicht. Wie fürchterlich kann ich nur sagen.
Warum
so Leserbriefe geschrieben habe.
Aber
das, was ich meinen Kindern sagen würde, niemals.
Aber jetzt kommt es noch besser.
Oh Gott.
Ich habe die Originalausgabe des Spiegel von damals. Und ich finde, der Brief hatte Wumms.
Oh Gott.
Darf ich auch wie
Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen.
Es ist echt nicht schlimm, ja, wirklich gar nicht. Aber wirklich, da war schon das ganze Talentpolitische zu erkennen. Sie schreiben am Ende dieses Briefes zu Ihrer Information, Doppelpunkt. Weder meine Brüder noch ich haben jemals eine solche Brennnesselstrafe erhalten. Im Übrigen bin ich es leid, nach meinen angeblich rotverquollenen Händen gefragt zu werden. Ursula Albrecht, 20, Beinhorn, Niedersachsen.
Aber dann sind Sie recht, da haben Sie recht.
Sie haben vorhin, Entschuldigung, wollten Sie gerade
ich wollte gerade sagen, und Beinhorn Niedersachsen ist auch großartig, denn Beinhorn ist ungefähr ein 100-Seelen-Ort. Aber das als Unterschrift, Beinhorn
Niedersachsen. Nehmen Sie es uns nicht übel, dass wir nicht alle wissen, wo das liegt?
Bei 100-Seelen-Ort muss man nicht wissen.
Okay. Aber Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind in Brüssel geboren, weil Ihr Vater, was glaube ich nicht so viele wissen, die sich noch an ihn erinnern, als Ministerpräsident von Niedersachsen, war es lange, war auch einer, der gerade zu Beginn seiner Laufbahn ganz viel mit Europa zu tun hatte. Und deswegen auch in Brüssel, deswegen sind Sie auch dort auf die Welt zu kommen. Ich nehme an, Ihr Vater war aufgrund seiner politischen Tätigkeit nicht immer präsent zu Hause. Möglicherweise haben Sie ihn auch vermisst, ich weiß es nicht. Und hat aber das Bild, das Familien-, das Rollenbild Ihres Vaters Sie geprägt für Ihr eigenes Familienleben?
Ja, mein Vater strahlte immer, wenn er zu Hause war, aus, dass er sehr zufrieden ist und das gerne macht. Und deshalb dachte ich immer, Politik ist was Schönes, das ist was Positives, da kann man was gestalten. Stimmt ja auch. Aber ich habe im Nachhinein dann später, als ich erwachsen war und verstanden habe, was er so alles erlebt hat damals, auch kapiert, wie viel wahnsinnige Belastung er zum Teil auch hatte, wie viel Anfeindung. Gut, das gehört damit auch dazu. Wie schwer zum Teil Politik auch sein kann. Aber er hat nach Hause immer mitgebracht, das ist was Gutes, da kann man was gestalten, da kann man was verändern. Und deshalb habe ich immer angenommen, das ist Politik und das ist etwas, wo ich auch gerne rein möchte.
Und Sie waren schon eine große Familie, sind mit 4 Brüdern aufgewachsen, Sie haben 7 Kinder.
Wir waren 7 zu Hause. Also ich bin mit 5 Brüdern aufgewachsen.
Ach, sorry, dann habe ich eine jetzt unterschlagen.
Genau.
Entschuldigung. Entschuldigung, 5 Brüder, aber Sie haben 7 Kinder. Und solange Sie politisch tätig sind, sind relativ spät erst in die Politik gegangen, Anfang des Jahrtausends, solange ist immer wieder auf unterschiedliche Weise die Frage gestellt worden, haben Sie eigentlich nicht ein schlechtes Gewissen Ihrer Familie gegenüber? Wann haben Sie sich abgewöhnt, diese Frage an sich heranzulassen?
Ja, das hat mich rasend gemacht. Denn in der Tat, ich war 44, als ich in die Politik gegangen bin. Und dann war ich als erstes Familienministerin. Und immer kam die Frage, wie schaffen Sie das mit den Kindern? Was ich am nervigsten fand, männliche Journalisten kamen. Und dann kam immer zum Schluss so eine Wendung. Übrigens, meine Frau hat mir aufgetragen, Sie zu fragen, wie schaffen Sie das eigentlich?
Oh. Schön, damit Sie nicht selber dafür haften.
Also unglaublich. Und am Anfang habe ich dann noch wirklich den Fehler gemacht, detailliert auch zu erklären, ja, morgens geht das so und mittags geht das so und abends geht das so. Irgendwann dachte ich, ich bin eine erwachsene Frau. Ich weiß genau, wie ich mein Leben selber organisiere. Ich bin es absolut leid, mir ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Ich beantworte diese Frage nicht mehr.
Haben Sie, Frau von der Leyen, das Lachen in Sarahs Gesicht gesehen?
Weil es eine Frage ist, glaube ich, die natürlich alle Mütter immer bekommen.
Also ich habe keine 7, das habe ich nicht geschafft, aber in meiner Familie haben wir genügend. Ich habe 4, aber natürlich, die Frage ist immer die Nummer-1-Frage und das ist auch die erste, die ich durchgebe und sage, diese Frage beantworte ich nicht und auch keine zu meiner Schwester und auch keine zu meinem Ehemann und auch keine zu meinem Ex-Mann, aber vor allem nicht die, zu wie kriegst du Karriere und Kinder unter einen Hut, weil ich sie einfach bescheuert finde. Und es sind größtenteils männliche Journalisten, das stimmt. Und die werden nie gefragt. Also ich war noch nie in einer Talkrunde, wo man einen erfolgreichen Unternehmer fragt, wie machen sie das denn mit ihren 3 Kindern?
Wobei man sagen muss, sie haben, so wie ich es von außen beobachte, nach dem, was ich auch gelesen habe, Sie haben ein tolles Familienleben. Zum Beispiel, Sie treffen sich auch richtig rituell mit Ihren Geschwistern.
Das, ja.
Sie nehmen sich das richtig vor, es wird richtig organisiert. Aber erzählen Sie, ich will Ihnen gar nicht ins Wort fallen.
Ja, das ist mit meinen Brüdern. Also ich bin, als wir aufgewachsen sind, hatte ich 2 ältere Brüder, eine kleinere Schwester und dann wieder 2 ältere Brüder. Und dann starb meine Schwester, als ich 13 war. Sie starb mit 11 Jahren an Krebs. Das war eine ganz, ganz traurige und dunkle Phase in unserem Familienleben. Und danach war ich das einzige Mädchen mit 5 Brüdern. Und daraus ist gewachsen, dass wir versuchen, uns in regelmäßigen Abständen zu treffen. Und zwar auch ohne Ehefrauen und Ehemänner, sondern nur wir alleine, wenn es irgendwie geht, mindestens einmal im Jahr, dass wir zusammensitzen und einen Abend verbringen oder zusammen wandern gehen oder irgendwas unternehmen.
In unterschiedlichen Städten?
In unterschiedlichen Städten, weil wir auch verteilt sind jetzt überall. Einer meiner Brüder ist inzwischen gestorben, auch an einem Hirntumor. Insofern wächst bei uns auch immer mehr das Verständnis, wie kostbar die Zeit ist und wie wichtig es ist, sich regelmäßig zu sehen. Und dann aufeinander hocken, im wahrsten Sinne des Wortes miteinander reden und wieder die Verbindung spüren, die aus der Kindheit da ist, die durch alle Konflikte gegangen ist. Natürlich hat man mit seinen Geschwistern auch Konflikte, aber wie kostbar die Zeit ist, die man mit ihnen gemeinsam hat.
Wie lange sind Sie dann so zusammen am Stück?
Dann
ohne Streit?
Also wir verbringen einen Tag miteinander in einer der Städte.
Das kriegen wir auch.
Aber was wir gerne machen, wenn es zeitlich geht, miteinander wandern, weil es kommen immer irgendwann Konflikte auf. Die alten Geschichten aus der Kindheit, die alten Rollenmuster aus der Kindheit kommen wieder hoch. Und wenn man wandert, wird man auch den ganzen Druck und den Dampf leichter los. Und das hilft immer. Aber es ist was unglaublich Kostbares.
Also ich höre Ihnen sehr, sehr gerne zu, wenn Sie was über sich verraten, von sich verraten, über Ihre Familie. Ich hätte noch 1-2 Fragen zur Politikerin Ursula von der Leyen, zur Präsidentin der EU-Kommission. Das Magazin Forbes hat sie mal zur mächtigsten Frau der Welt erkoren. Fühlen Sie sich öfter ohnmächtig oder öfter mächtig?
Was ich spüre, ist die Verantwortung, weil ich viel gestalten kann. Und das ist einerseits unglaubliche Motivation, andererseits ist das auch Last auf den Schultern. Und das kennt jeder und jede, die Verantwortung tragen, weil man weiß, was man mit dem, was man hat als Möglichkeiten, gut umgehen muss, um das Richtige zu tun und das Richtige auch zu erreichen. Und ich liebe meinen Job, muss ich sagen. Ich liebe dieses Europa und ich liebe es, dafür zu arbeiten. Da gibt es auch ganz schwierige Phasen. Aber wenn man sich mal überlegt, es gibt nirgend auf der Welt so etwas wie die Europäische Union, dass 27 Länder miteinander friedlich, die früher Kriege geführt haben gegeneinander, friedlich zusammenleben, gemeinsam Binnenmarkt haben, gemeinsam grenzenlos reisen, arbeiten, studieren. Handel.
Das können wir uns, glaube ich, hier in dieser Runde jedenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich hatte Sie gefragt, ob es auch Momente gibt, an denen Sie sich ohnmächtig fühlen.
Es gibt beides. Es gibt die Momente, wo ich weiß, was ich schaffen kann und wo ich verpflichtet bin, etwas zu tun. Und es gibt Momente, wo ich denke, boah, mir wächst das alles über den Kopf, das wird zu viel. Diese Momente sind eher abends, weil ich dann erschöpft bin. Und ich weiß, dass ich dann vor allen Dingen erstmal eine Nacht schlafen muss und am nächsten Morgen geht es besser, dann ist die Watte aus dem Kopf. Aber es gibt Momente, da kann man schon in die Tischkante beißen.
Sie schlafen ja in Ihrem Amtssitz. Sie haben da eine riesen Suite von 25 Quadratmetern. Schaffen Sie das da, so viel Abstand zu kriegen zu den Akten und zu den Vorgängen, die einen ärgern, dass man dann 7 Stunden schläft?
Schlafen kann ich gut. Die Arbeit ist immer dabei. Also, und das ist auch völlig in Ordnung, weil das bringt dieses Amt mit sich. Denn ich muss ja nicht nur sozusagen 27 Mitgliedstaaten einen und nach vorne bringen, sondern ich muss natürlich auch mit unseren Freunden auf der Welt umgehen. Und das geht rund um die Uhr.
Ja, das sind immer wegen der Zeitverschiebung. Aber wenn Sie schon das Stichwort nennen, Freunde auf der ganzen Welt, hat Donald Trump Sie schon angerufen oder Sie ihn?
Ich habe ihn angerufen letzte Woche, wie das immer ist, wenn ein Staats- oder Regierungschef neu im Amt ist, dass man anruft und gratuliert.
Und hat er sich gefreut über Ihren Anruf?
Das weiß ich nicht, ob er sich gefreut hat, aber es ist ein konstruktives Gespräch gewesen. Und weil ich ja weiß, auch welche Themen, wie wichtig es ist, dass wir entscheidende Themen miteinander auch gut regeln. Und was die neue amerikanische Regierung angeht, Ich finde, wir in Europa wissen genau, wo wir gut sind, aber wir wissen auch genau, welche Hausaufgaben wir machen müssen, wo wir besser werden müssen bei der Wettbewerbsfähigkeit, bei dem Thema, unsere eigene Sicherheit auch alleine gewährleisten zu können, um zwei Themen zu nennen. Und was sich verändert hat durch die neue Regierung in den USA, ist, dass die Dringlichkeit uns noch deutlicher vor Augen geführt
Dringlichkeit,
ist.
Dringlichkeit, selber stark zu werden?
Dass wir selber stark sind und dass wir sozusagen unser Haus in Ordnung bringen. Dass wir die Hausaufgaben machen, weil wir eine Aufgabe haben, weil wir eine Vorbildfunktion haben, aber weil wir auch für Europa es nur alleine regeln können, wenn wir es innerhalb Europa auch schaffen.
Es ist ja... Es ist ja eine Live-Sendung. Ich bin ganz sicher, dass viele, die uns folgen, jetzt doch noch die Frage im Kopf haben, wann war das letzte Mal, dass Sie in die Tischkante beißen wollten?
Hätte ich vielleicht so nicht sagen sollen.
Aber spannend.
Das kommt relativ häufig vor. Also es gibt so viele Themen und dann gibt es so viele Probleme, wo man sich denkt, wie kriege ich das jetzt hin? Was ich mir angewöhnt habe, ist manchmal zurückzuschauen und zu sagen, auch mit ein bisschen Geduld, also manchmal muss man Sachen einfach geduldig angehen, löst sich das dann doch vieles zum Guten. Das bringt mir meine Erfahrung der letzten 5 Jahre mit. Und wie gesagt, den Ärger, den muss man auch verspüren, wenn die Probleme da sind. Denn das ist auch ein Antrieb schlussendlich, dass man rauskommt aus dieser Situation und dass man sie bessert.
Letzte Frage, Frau von der Leyen. Als Sie Ihren Mann Heiko kennenlernt, mit dem Sie jetzt schon so lange verheiratet sind, da war der Mitglied der SPD und hatte ein Anti-AKW-Plakett an seinem Auto.
Dass Sie alles wissen.
Hat sich das verändert über die Jahrzehnte?
Die Plakette?
Ja. Das Auto ist nicht mehr da.
Aber man kann ja die Plakette retten. Ich gebe an. Das Auto ist nicht mehr da, es war ein Verbrennermotor.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Mein Mann habe ich kennengelernt, ganz eigenwillig. Ich bin in den Chor der Medizinischen Hochschule gegangen. Aus einem einzigen Grund, weil da so ein wunderbarer Bariton war, den ich so toll fand. Und das ist mein Mann, heute 38 Jahre verheiratet, der Bariton aus dem Chor der Medizinischen Hochschule.
Und also, singt er noch, mit der SPD mit?
Sie wollen es unbedingt wissen. Ne? Das hat dann die Dinge auch übertüncht. Aber mir war das ehrlich gesagt wurscht, egal wo er Mitglied ist.
Ihrem Vater auch?
Mein Vater hat ein bisschen komisch geguckt, vor allen Dingen, als dieses Auto kam mit AKW, nein, danke, hinten drauf. Aber mein Vater war tolerant und klug genug, um zu sehen, dass ich bis über beide Ohren in diesen Mann so verliebt war, dass er sowieso nichts hätte machen können. Also okay. Ganz egal, ob er was gesagt hat. Also.
Ich quäle Sie jetzt nicht mehr mit der Frage, ob er denn noch Mitglied der SPD ist. Vor allen Dingen, weil Sie haben, wenn Sie richtig sauer sind, kurz vor dem Reinbeißen in die Tischkante, sagen Sie, jetzt strengen Sie mich nicht so an, habe ich mir sagen lassen. Das ist so das Signal, gleich kommt die rote Karte.
Gleich kommt die
Tischkante. Wir geben alle die grüne Karte. Wir freuen uns riesig, dass Sie hier sind. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank.